Halleluja.
Kannst du noch ein bisschen da bleiben, Irina, mit bisschen Hintergrund? Ich habe noch ein, danke dir, möchte sagen, prophetischen Eindruck ist ja nicht so meine erste Stärke, aber mich hat was sehr stark angesprochen. Wo ist die Christina? Ist sie oben? Hier bist du. Und zwar zu dem Wort, das du gezogen hast, zu deiner Tochter, ganz stark. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich habe so den Eindruck, dir das nochmal in verschiedenen Betonungen zuzusprechen. In dem Vers, der ist ein sehr kurzer Vers. Aber ich weiß, wie du auch kämpfst und ringst, auch mit der Gesundheit der Kinder. Und deswegen möchte ich den dir nochmal anders vorlesen oder aussprechen. Er ist sehr kurz, aber unwahrscheinlich gehaltvoll. Es steckt drin, ich bin. Und dieses Ich bin, der ich bin, das war auch das, wie Gott sich Mose offenbart hat. Er sagte zu ihm, als er ihn fragte, was soll ich denn dem Pharao sagen, wenn, von wem komme ich, wer schickt mich? Dann sagt er, ich bin. Das ist seine Identität, das ist Gott. Er sagt, ich bin. Und er sagt, ich bin der Herr, sagt er in diesem Vers. Ich bin der Herr. Und er sagt nur, ich bin der Herr. Er sagt auch, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin dein Arzt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, über diesen kurzen Vers so zu meditieren und das in dich aufzunehmen, wie Gott unterschiedlich das betont. Und dass du das auch annimmst für deine Kinder, für die Katharina und ja, für jeden einzelnen Mitglied in deiner Familie. Dass Gott, der Herr, dein Arzt ist. So wie er sich offenbart hat und offenbart in diesem Wort. Okay. Ein weiterer Eindruck zu diesen 20 Cent. Sabine, ich habe das richtig verstanden. Du warst mit 20 Cent im Minus und dann siehst du da 20 Cent liegen und das hat dir dein Minus ausgeglichen. Preis dem Herrn. Das hat mich daran erinnert. Wir waren, glaube ich, meine Frau und ich, in dieser Woche waren wir mal an einem Tiefpunkt angelangt, auch was unseren Glauben betrifft, wo wir so gefordert waren, einfach weiter zu glauben. Und ich möchte nicht sagen, dass wir ja, den Glauben aufgeben wollten, das nicht, aber wir waren einfach verzweifelt. Wir wollten einfach. Aber ich habe durch das Zeugnis auch verschiedene Gedanken, die ich teilen möchte. Unter anderem auch, dass ich mich dabei ertappt habe. Man kann sich auch so an so einen Zustand auch gewöhnen, dieses eine große Last zu haben und die dann einfach zu tragen. Obwohl man predigt, dass man die Lasten ja doch ans Kreuz abgibt und dann liegen die da. Aber wenn man sie ideell abgibt, ist das eine Sache. Sie faktisch mit sich rumzutragen, ist eine andere Sache. Das ist ähnlich mit jemandem, der krank ist und der eine Krankheit hat und dem man zuspricht, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott hat Heilung für dich vorbereitet und er hat Heilung für dich. Und derjenige wird und wird nicht gesund oder frei von dieser Krankheit. Auch da kommt man in einen Zustand, wo man sich möglicherweise damit arrangiert, mit dieser Krankheit oder mit diesem Minus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das nicht zu tun, euch nicht zu arrangieren. Ich habe ein Wort bekommen, das mich sehr stark angesprochen hat, wo auch der Apostel Paulus, einer ist ja unserer Glaubensvorbilder, wo dieser Apostel Paulus schreibt, dass auch er am Rande der Verzweiflung war. Und ich möchte euch das vorlesen. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Brüdern öfter teile, mit die wir predigen, also hauptsächlich Sergej und Volker. Wir haben schon das eine und das andere Mal darüber gesprochen. Hier heißt es im 2. Korinther Kapitel 1 und ich ändere nur eins. Ich ändere den Ort, aber alles andere ist Originalton Apostel Paulus beziehungsweise Heiliger Geist oder unser Vater Gott. Ihr dürft gern die Augen schließen und ich bin mir so ziemlich sicher, der eine und der andere von euch, ihr wart schon in dieser Situation. Hier heißt es, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in Nürnberg widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das hat mich sehr stark angesprochen und hat mir auch wieder Mut gegeben. Gott ist so präzise, dass er ein Minus von -20 Cent ausgleichen kann im Handumdrehen. Und er kann auch so ein Minus ausgleichen, dass ich noch wegzufertigen habe. Ich habe eine Ermutigung gekriegt, nachdem ich in unserem Leitertreffen kurz drüber gesprochen habe. Haben wir eine Ermutigung bekommen, ne? Gestern, vorgestern, ja. Dass wir auch Grund haben, erst recht Gott an Gott festzuhalten. Ich möchte euch sagen, wir können, die wir am Wort dienen, auch, du gehörst ja auch dazu mittlerweile. Und ich hoffe bald auch vermehrt, Reinhold. Du hast sicher auch was zu sagen durch dein Leben. Wir haben einen Vorgeschmack bekommen durch die Predigten von dir. Und jeder, der mit dem Wort dient, der kommt in die Situation, wo er sich total alleingelassen fühlt, wo ihm eigentlich nur das übrig bleibt, was er hat am Glauben und an Vertrauen, was von Gott überliefert ist, was er durch Brüder und Schwestern sieht und hört neben sich. Und er muss dann für sich immer wieder fest neu ein Ja zu Gott sagen und zum Glauben. Und ich möchte dir zusprechen, ich möchte euch zusprechen, gebt nicht auf, haltet fest an den Zusagen und an den Verheißungen. Ich glaube ganz neu, dass Gott wirklich aus dem Minus ein Plus machen kann. Egal wie hoch das Minus ist. Ich glaube ganz fest, dass Gott unser Arzt ist. Für jeden, der Heilung braucht, der schon lange eine Krankheit in sich hat und sie nicht los wird, dass er sich nicht mit dem arrangieren muss, sondern dass Gott unser Arzt ist. Und an ihm kann es nicht liegen. Auch nicht an der Last unserer oder Größe unserer Schuld. Dafür ist Christus gestorben, ein für alle Mal. Er hat gesiegt. Es liegt auch an seiner Gnade, es liegt an dem, was er insgesamt sieht, all das. Wir sehen nur unser Leben, wir sehen nur unsere Situation. Gott sieht das Ganze. Er sieht unsere Nachbarn, er sieht unsere Freunde, er sieht unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister. Er sieht das alles und deswegen weiß er den richtigen Zeitpunkt, wann er eingreift und wann er das Zeugnis vollendet für dein und für mein Leben. Und das möchte ich euch einfach sagen, dies als prophetischen Eindruck. Es kommen solche Zeiten, aber es kommen auch andere Zeiten. Ich würde euch gern bitten, dass ihr die Augen schließt. Ich möchte heute für euch beten, als Gemeinde, als Herde stellvertretend und möchte einfach den Heiligen Geist, dass er euch dort abholt, in der Situation, wo ihr im Moment seid und vielleicht verzagt seid, verzweifelt oder voll überfließender Freude. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für diese Herde. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du meine Frau mich hier eingesetzt hast als Hirten. Herr, mit all unseren Schwächen und Unvollkommenheit, aber ich bin so dankbar, Gott, dass ich weiß, dass du all das ausgleichst und ausgleichen wirst, Herr. Ich danke dir, Gott, für all die Prüfungen, durch die wir gegangen sind. Ich danke dir, Gott, dass du dich immer wieder in unserem Leben offenbart hast, als der lebendige, auferstandene Gott, der zu seinem Wort steht. Auch wenn wir oftmals vieles nicht verstehen, wenn wir oftmals auch verzweifelt waren, so wie Paulus das beschreibt, dennoch wissen wir, dass wir wissen, dass wir wissen, dass du auferstanden bist, dass du der lebendige Gott bist und dass deine Kraft spätestens seit Pfingsten in jedem Einzelnen von uns wirkt, weil du ausgegossen hast deinen Heiligen Geist in uns, wie Paulus schreibt, eine Kraft, die Tote auferweckt. Und mit dieser Kraft wohnst du in jedem Einzelnen von uns. Und so spreche ich jedem Einzelnen auch zu, diese Kraft auch an dieser Kraft festzuhalten und zu wissen, dass du, Heiliger Geist, in jedem Einzelnen von uns wirkst, damit wir deine Werke, die du schon vollbracht hast, vollenden. Ich danke dir, Gott, egal ob es um Krankheit geht, ob es um Finanzen geht, ob es um zerstörte Beziehungen geht, die wieder geheilt werden und wiederhergestellt werden. Egal was es ist, Herr, ich vertraue dir und ich sage für jeden Einzelnen unserer Herde, wir vertrauen dir und wir tun das im Namen von Jesus Christus, deinem Gott, Sohn, den du gesandt hast in unser Leben. Ich danke dir, himmlischer Vater, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja. Preis dem Herrn. Danke, Irina. Ja, ich habe ja Serge gebeten, dass ich diese Serie predigen darf. Heute ist der letzte Teil dieser Serie. Und in gewisser Weise freue ich mich natürlich, dass wir da jetzt angekommen sind und den letzten Teil zu predigen. Und ich habe es wirklich gebraucht, Serge. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du mir da den Vortritt gelassen hast. Ich habe das so gebraucht. Halleluja. Wenn du im Tunnel stehst, du siehst nur dunkel. Es ist eine Sache, drüber zu sprechen und drüber zu reden. Es ist eine andere Sache, sowas zu erleben, in der Situation zu sein und sich dann an das zu erinnern, was man anderen immer zuspricht. Einfach weitergehen. Ja. Ich habe euch ja gesagt, dass die Predigtserie von Every Nation weltweit gepredigt wurde, diese 6 Predigten. Das war das erste Mal, dass wir daran teilgenommen haben, an so einer Serie. Und ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, was die Zielsetzung war. Die Zielsetzung dieser Predigtserie, großer Glaube, soll unter anderem sein, dass alle Mitglieder von Every Nation und allen Gemeinden ein größeres und ein biblisches Verständnis bekommen zu dem, was es heißt, im Glauben zu leben und was damit zusammenhängt, wie man diesen Glauben anwendet, um auch die Krisen oder um Herausforderungen des Lebens zu meistern. Die große Idee dahinter ist, wir alle brauchen großen Glauben, um große Herausforderungen meistern zu können, beziehungsweise um ihnen gewachsen zu sein. Und wie gesagt, kurz vor diesem 6. Teil war ich in eine Situation gekommen, wo ich das wirklich alles zusammenkratzen musste, was ich so hatte an Glauben, um wirklich dran festzuhalten. Die Frage und die Herausforderung dieser Predigtserie ist, wie halte ich an großem Glauben fest, wenn mir schlimme Dinge passieren oder ich in scheinbar ausweglose Situationen komme? Das ist doch die große Frage und ich möchte heute Antworten darauf geben. Als Einstieg für diese Predigtserie haben wir den Bibeltext Hebräer 11, Vers 32 bis Hebräer 12, Vers 2. Und ich lese es vor und ich möchte euch auch hier wieder einladen, einfach eure Augen zu schließen, damit das Wort Gottes in euer Herz fallen kann. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Himmlischer Vater, ich Danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du Fleisch geworden bist, das Fleisch gewordene Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Jesus auferweckt hast von den Toten. Und dass es deine Kraft ist, die uns erleuchtet, die uns dieses Wort, das wir gehört haben, lebendig macht. Dass es deine Kraft ist, die in uns wirkt und uns von Wahrheit zu Wahrheit und Offenbarung zu Offenbarung führt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk an uns tust, an diesem Morgen, überall dort, auch in dieser Stadt, Herr, wo dein Wort lebendig verkündigt wird. Darum bitte ich dich für uns hier, aber auch für diese Stadt und diese Region, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ich habe heute, auch wie die letzten Male, was mir sehr viel persönlich, sehr viel abverlangt, mich an ein Manuskript gehalten, und deswegen werde ich auch heute ein paar Mal frei reden, aber ich werde auch ein paar Mal da wieder reinspitzeln und euch einfach Texte vorlesen, aber ich bitte euch dann einfach, das so zu nehmen. Ich habe mir ein paar Mal schon durchgelesen, es ist einfach so wertvoll, einzelne Gedanken, die sind so wertvoll und sind von Gottesmännern, von einem Gottesmann geschrieben. Ich kenne ihn persönlich, Pastor Paul Barker aus Nashville. Er ist einer der Lehrer schlechthin bei uns in Every Nation und ein hervorragender Bibellehrer. Und er wollte uns ja besuchen vor 2 Jahren, hatte dann aber einen Unfall, ist gestürzt und konnte deswegen nicht kommen. Ja, vielleicht kommt er ja noch eines Tages. Also von ihm stammt das geistige Gut sozusagen. Was tun wir, wenn Veränderungen, um die wir gebeten haben, nicht eintreten? Ja, mein Schatz, was haben wir getan? Wie reagieren wir, wenn es so aussieht, als ob wir einen Glauben haben, der uns nicht hilft? Wie halten wir an unserem Glauben fest, wenn unsere Gebete nicht beantwortet werden und es den Anschein hat, dass unser Glaube versagt? Genau das ist das Dilemma der anderen in dieser Schriftstelle. Frage: Garantiert ein Leben im Glauben vollständigen Sieg in jedem Bereich unseres Lebens? Petrus wurde ins Gefängnis geworfen und hielt eine wundersame Befreiung und Freisetzung aus diesen Umständen. Apostelgeschichte 12, Verse 4 bis 11. In den Versen 1 bis 3 desselben Kapitels heißt es aber, auch Jakobus kam ins Gefängnis und wurde mit dem Schwert umgebracht. Hatte der eine Glauben und der andere nicht? Warum bekommen einige Leute Freisetzung, Erhörung ihrer Gebete und andere nicht? Erhalten stattdessen eher noch Leiden und einen Pfund noch mehr obendrauf? Ist es, weil die Menschen, die Befreiung erhalten, mehr glauben, mehr beten? Und die Menschen, die Leiden empfangen stattdessen, noch mehr Gewichte obendrauf? Nicht? Der Autor des Hebräerbriefes führt ausführlich aus und kommt zu einem eindeutigen Nein in seiner Antwort. In der Passage, die ich vorgelesen habe, geht es um zwei Gruppen, zwei Auflistungen von Glaubenden. Und zwar an Vers 32 angekommen, da geht es um die Glaubenshelden, es werden Beispiele gebracht und erfasst im Prinzip 1300 Jahre der Geschichte des Alten Testaments zusammen, indem er die Heldentaten von zwei Gruppen Menschen aufzeichnet. Die erste Gruppe von 32 bis 35a im Kapitel 11 und die zweite Gruppe von 35b bis Vers 40. In der ersten Gruppe sehen sich Männer und Frauen unüberwindbaren Hindernissen gegenüber und erhalten eine wunderbare Befreiung. In der zweiten Gruppe, die anderen, heißen sie in diesem Abschnitt, sehen sich ebenfalls Männer und Frauen unüberwindbaren Hindernissen gegenüber und empfangen keine Befreiung, Freisetzung, Erhörung ihrer Gebete. Aber, und das ist der wichtige Punkt, beide Gruppen werden hervorgehoben wegen ihres Glaubens und werden beispielhaft uns dargestellt wegen ihres Glaubens. Zu den Glaubenshelden. In den Versen 32 bis 35a ist alles präzise aufgelistet. Einige der Taten sind sehr genau und werden ganz einfach erklärt. Zum Beispiel, dass Daniel das Maul dem Löwen gestopft hat. Andere sind wieder sehr allgemein und schwierig zu greifen. Zum Beispiel, wenn es heißt, haben Gerechtigkeit geübt. Nun, das kann auf eine ganze Gruppe, es kann auf viele zutreffen. Hier ist es also nicht so präzise, sondern mehr allgemein. Und dann kommt es zu den Berichten über die großen Leiden der anderen. Aber auch die sind Glaubenshelden. Es sind diejenigen, die ihren Glauben nicht durch große Siege gezeigt haben, sondern durch großes Durchhalten, ihr Lieben. Und das ist das, wo wir menschlich oft einknicken. Also ich sage das so, weil ich mich selber dabei ertappe, wenn der Druck groß genug ist, die Verzweiflung groß genug, die Situation ausweglos scheint, dann komme ich als Mensch mit meinem Fleisch und Blut auch an diesem Punkt. Aber ich sehe das auch im Leben anderer. Ich sehe das auch im Leben meiner Geschwister. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch miteinander Kontakt haben und auch darüber reden, was uns belastet. Wir waren jetzt mal so frei und haben im Leiterkreis am letzten Donnerstag einfach mal ganz offen über unsere aktuelle Situation gesprochen, wie sie am Donnerstag war. Wenn wir das nicht tun, und wir neigen auch dazu, das habe ich glaube ich auch das letzte Mal erwähnt, dass wir uns mit unseren großen Sorgen natürlich zunächst mal eigentlich einigeln. Das erzählt man nicht gleich jedem, wenn es einem schlecht geht, egal was es ist. Wenn man, ich weiß noch, die schlimmsten Krankheiten, die mir gesagt wurden von Geschwistern, wenn mir gesagt wurde, dass jemand eine ganz schlimme Krankheit hat, dann wurde auch gleich hinzugefügt, aber bitte spricht mit keinem drüber, bete dafür. Man möchte natürlich nicht mit dieser Last und mit dieser Sorge offenbar werden. Das ist einem peinlich. Es kommt dann Schuld, es kommt Scham. Wenn es um finanzielle Dinge geht, ist es ähnlich, ein ähnliches Gemisch aus Schuld, aus Scham. Man will nicht, dass das alle wissen, ebenso mit einer Krankheit oder dass man einfach in einer verzweifelten Situation ist. Aber ich möchte sagen, ich halte es heute für einen Schlüssel, sich zu öffnen. Ich meine, auch wenn wir Menschen enttäuscht werden und missbraucht werden, und das ist eine Sache, das hat jeder von uns so ziemlich, wenn ich durch die Reihen schaue, erlebt, dass er von Menschen enttäuscht wurde. Aber wichtig ist, dass wir in diesen Enttäuschungen nicht stehen bleiben, sondern dass wir diese Enttäuschung überwinden und trotzdem immer wieder ganz neu unter den Glaubensgeschwistern Jesus in dem anderen sehen, egal ob Mann oder Frau, sondern dass wir Christus in ihm sehen. Das hat mir unwahrscheinlich geholfen, als das erste Mal Peter Fury sagte, so ein südafrikanischer Mann, der im prophetischen Dienst arbeitet, im Moment lebt er wieder in Südafrika mit seiner Familie. Er hat immer gesagt, von ihm bekam ich das eigentlich so mit, diese Sichtweise, du musst sehen, was Christus im anderen schon getan hat und du musst Christus sehen im anderen. Dann fällt es dir leichter, ihm auch zu vergeben und ihn zu verstehen. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, es ist wirklich ein Geheimnis darin verborgen, unseren Geschwistern immer wieder neu zu vertrauen und sich auch ihnen zu öffnen, von Zeit zu Zeit, auch mit Not. Wir können nur dann für dich beten und für dich eintreten vor dem Thron Gottes, wenn wir wissen, wo die Sorge drückt. Was ist nun das Ergebnis von großem Glauben? Wenn ich großen Glauben habe, heißt es dann, ich gehe von Sieg zu Sieg? Also in meinem Leben ganz offensichtlich nicht. Und ich glaube, es liegt auch ein großer Segen darin verborgen, eben nicht von Sieg zu Sieg zu gehen, sondern auch mal Perioden zu haben, wo man durchhalten muss. Perioden zu haben, wo ich Ausdauer zeigen muss. Nicht nur, wo ich dann ganz schnell ein Stoßgebet und es kommt die Befreiung erlebe, sondern wo ich durch Ausdauer und Durchhaltevermögen dann schließlich doch am Ziel ankomme. Und da ist wichtig, dass ich nicht einknicke. Und eigentlich fasst der Hebräerbrief, der Autor, drei Punkte zusammen, wie wir durch Leidenszeiten und durch schwierige Zeiten in unserem Leben gehen. Er sagt erstens im Prinzip, wenn du zurückschaust, eigentlich sollen wir ja im Reich Gottes nicht zurückschauen. Es ist eine Ausnahme gibt's, eine einzige. Und die ist, dass wir uns dessen erinnern, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Das vergessen wir, wenn wir in einer Notsituation sind. Dann ist unsere Not, in der wir subjektiv sind, die wir gerade erleben, so groß, dass wir alles andere um uns herum, als wir vergessen es, wir sehen es nicht. Und wir sehen dann plötzlich nur noch auf diese Not und auf diesen Notstand. Und die überwältigt uns. Und ich kann nur hoffen und beten, dass keiner hier unter uns ist, der in so einem Notstand versucht, sein Leben dann einfach wegzuwerfen. Wir haben immer wieder im Laufe unseres Dienstes von Zeugnissen gehört, wo Menschen dann Selbstmord begangen haben, in ihrer Verzweiflung. Auch bei, gerade insbesondere bei finanziellen Nöten. Ich weiß von einem Bankdirektor in Österreich, der hatte Gelder, ein gläubiger Mann, Gelder von der Gemeinde, Festgelder angelegt und er hatte sie, wollte das halt, hat es gut gemeint und hat es entsprechend angelegt, auch spekulativ. Und nicht nur diese Gelder, sondern auch Gelder von anderen Anlegern in dieser Bank. Und warum sage ich euch das? Es kam, wie es eigentlich nicht kommen sollte, aber in diesem Fall war es so, das Geld war eben nicht, lässt sich eben nicht wundersam vermehren. Auch wenn es diese Märchen heute noch gibt, hohe Zinsen heißt immer hohes Risiko. Und er hatte hier hohen Zinsen, dem Ruf hoher Zinsen ist er gefolgt und um dann eines Tages zu erleben, es ist alles weg. Das musste er dann der Gemeinde beichten, den Geschwistern, dass das ganze Geld weg ist. Und ja, das hat ihn so sehr mitgenommen, dass sie ihn eines Tages in seinem Büro gefunden haben. Er hatte sich aufgehängt und hatte sich das Leben genommen, als gläubiger Mensch. Ein Beispiel von jemandem, der verzweifelt war. Ich weiß, dass diese Verzweiflung dass sie einen so stark umfangen kann in dem Gedanken, dass man in seiner Verzweiflung auch diese Gedanken bekommen kann. Und ich hoffe sehr, keiner ist hier. Und wenn einer hier ist, dann kommt zu mir. Ich werde dann versuchen, dir wieder den Blick auf den Gesamtzusammenhang zu richten deines Lebens. Dein Leben besteht nicht nur aus der Situation, in der du momentan vielleicht meinst, es kann gar nicht schlimmer sein. Dein Leben ist viel mehr. Und Gott sieht nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, dein Leben, er sieht das Leben deiner Nachbarn, deiner Freunde, deiner Gemeinde, deines ganzen Umfeldes, alles. Er sieht den Gesamtzusammenhang. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du in so einer Situation sein solltest, dann halt fest an dem, an der Erinnerung, wenn du zurückschaust, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Was er Großartiges getan hat. Das gilt auch für mich, gilt auch für meine Frau. Wir müssen auf das schauen, was Gott getan hat in unserem Leben. Und da gibt es Gott sei Dank bei all unserer Schwachheit eben nicht nur Pannen und Pleiten und Pech, sondern da gibt es auch Glück und Segen und eine ganze Menge, Gott dankbar zu sein und sich zu freuen. Also, schaut auf die Siege, schaut auf das, wo Gott euer Vertrauen belohnt hat und eure Gebete erhört hat. Der zweite Punkt, was Hebräer rät in diesem Abschnitt, den anderen oder durch das Zeugnis der anderen nach vorne sehen, also zurücksehen und sich an das erinnern, was Gott getan hat, nach vorne sehen und weiterlaufen, weitergehen, weitermarschieren, ähnlich wie bei Abraham, sich anschauen, den bereits erstorbenen Leib, aber dennoch festzuhalten an den Verheißungen. Er wird sich eines Tages so vermehren wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Das war sehr schwer und er ist einfach weitergegangen. Und insoweit heißt es hier, dass der Hebräer auch geschrieben wurde und sich an Gläubige gewandt hat, die Christus erlebt haben, die geglaubt haben, die aber durch diese Ereignisse von Leidenszeiten wieder in der Versuchung war, zum Judentum zurückzufallen. Das heißt, wieder Christus zu relativieren und das, was er getan hat. Und den ruft er zu und sagt, Gott hat etwas Besseres für uns vorbereitet, heißt es in der Passage. Und er hat ihren Blick gerichtet auf das, was eigentlich noch für alle von uns vorbereitet ist und als Geschenk wartet. Und zwar ist das die Auferstehung. Ich meine, das ist das, was wir predigen, wenn wir jemanden zu Grabe tragen. War nun schon länger nicht mehr der Fall. Weiß nicht, soll man sagen, Gott sei Dank? Ja, ne? Eigentlich menschlich gesagt ja. Aber das ist das, woran wir erinnern, dass das der erfreuliche Anlass ist, wenn jemand im Herrn stirbt, dass er dann in die Ewigkeit geht oder zumindest, dass er, wie so schön habe ich mal gehört von dem protestantischen Pfarrer bei einer Beerdigung, dass seine Augen jetzt das sehen, woran er geglaubt hat, sein Leben lang oder sie. Und das ist so wunderbar. Und ja, preis dem Herrn. Das ist eben auch eine Wahrheit und an diese Wahrheit wird erinnert in diesem Hebräerabschnitt, auf das zu schauen, was danach kommt. Obwohl wir dadurch, dass wir im Neuen Testament sind, und das ist mein persönlicher, das ist das, was mich am meisten trägt, wenn ich in so verzweifelten Situationen bin, was ja sehr selten der Fall ist, aber was eben kürzlich der Fall war, denke ich an den Bund, den Christus mit uns hat. Und dieser Bund ist ja nicht nur eine theoretische, ist ja nicht irgendetwas, was ja, sich vertraglich nur fassen lässt und halt irgendwo mehr ein Gedankengebilde ist, nee, sondern das ist ja, es ist ja tatsächlich das Wort Neues Testament, das griechische Wort Diatheke hat ja zwei Bedeutungen. Einmal dieser Bund, dieses Testament, wo es ja wirklich um Erbe geht und das andere dieser Bund, etwas Einschneidendes, bis Blut fließt. Also hier hat ja Christus durch dieses Werk am Kreuz tatsächlich was vollbracht, was in unser persönliches Leben so stark hineinwirkt, dass man wirklich auch daran festhalten kann, dass seine Kraft irgendwann kommt in unserem Leben zu dem Punkt und uns dann die Gebetserhörung gibt und die Befreiung aus der Situation. Und daran möchte ich festhalten. Und daran möchte ich festhalten, wenn es heißt, nach vorne schauen, weitergehen. Und dazu brauche ich persönlich aber Geschwister rechts und links neben mir. Ich brauche andere, mit denen ich von Zeit zu Zeit drüber sprechen kann. Und oftmals seid ihr mir ein Glaubensvorbild gewesen, ohne dass ihr es merkt, ohne dass ihr was sagt. Und das ist so wertvoll und ich hoffe, ihr erkennt das auch, wie wertvoll es ist, Geschwister zu haben. Der dritte Punkt, die dritte Empfehlung, nach oben zu sehen und Buße zu tun. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir auch in Situationen, wo wir verzweifelt zu sein scheinen und keinen Ausweg sehen, dass wir uns bußfertig halten. Nicht jetzt in einem Dauerzustand von Depression, also nicht in einem, wo wir uns nur schuldig fühlen. Und also das ist es nicht, sondern gemeint damit ist, dass wir uns einfach in unseren Gedanken überführen lassen vom Heiligen Geist, welches in meinem Fall zum Beispiel, ich gebe euch gerne mal einen Einblick in mein Gedankenleben. In den Gedanken fängt es an, hier erringen wir die Siege, hier programmieren wir Forsch- und Niederlagen. Es ist, ich werde dann überführt über manches Wort, das ich hätte nicht aussprechen sollen, weil ich nun sehr schnell bin mit der Rede, meine Zunge ist sehr schnell. Und oder ich hätte etwas anders betonen sollen, oder ich hätte manchmal vielleicht gar nichts sagen sollen, mir einen ganzen Satz sparen sollen, oder wo ich meiner Frau gegenüber ungerecht war, und das fällt mir dann alles ein und dann tue ich Buße vor Gott. Was mir dann schwerer fällt, ist zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, du, das, was ich da vor 5 Minuten oder vor 10 Minuten, vor einer halben Stunde oder was ich da gesagt habe, das tut mir leid. Aber auch das ist etwas, was man Gott dann sagen kann und muss, um hier oben wieder Klarheit zu kriegen und ja, den Hausfrieden wieder in Balance zu haben. Meine Frau würde dann wahrscheinlich sagen, ja, und das, was du vor 4 Wochen gesagt hast? Und ich sage, wie vor 4 Wochen, was war? Was war da denn? Ja, aber so ist es wirklich. Aber wenn das dann kommt, wir hatten neulich so eine Sache, da haben wir was tagelang, war die Stimmung sehr bedrückt zwischen uns. Kommt vor, ja. Und das passiert heute noch nach über 40 Jahren. Das ist hammermäßig. Und dann erlebt man wieder das und dann spricht man drüber und man versöhnt sich, man merkt, man hat in verschiedenen Bereichen sich in Gedanken Richtung verrannt, der andere auch, und eigentlich Ja, man hat sich doch lieb und man hat doch, es ist doch eigentlich viel einfacher ohne diesen ganzen Streit oder dieses Missverständnis. Und als das ausgeräumt war, war das so schön und so befreiend. Und einmal mehr habe ich dann erkannt, wenn ich dann allein bin in meiner stillen Zeit, sehe, Mensch, warum immer wieder? Und das zeigt dann halt, obwohl ich überhaupt kein Freund davon bin, mit diesen ganzen Teufeln und Dämonen, ja, das ist eigentlich, das ist nicht so meine Welt. Ich bin mehr auf der Seite mit dem Heiligen Geist, bei den Siegern, ja, und bei den, aber andererseits, es ist tatsächlich, hinter jedem Busch sitzen nun mal Dämonen. Ich meine, wenn ich die Bibel lese im Neuen Testament, es wird ausführlich beschrieben, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, Epheserbrief, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen der Finsternis, die in den Himmeln herrschen. Ja, was ist das? Das sind diese Dämonen. Und auch die sind durchorganisiert. Und da gibt es ja Lehrer drüber, die reden nur da den ganzen Tag über das und die haben enorme Erkenntnisse. Und ja, diese Burschen gibt es, aber ich, ist nicht so mein Lieblingsthema, muss ich zugeben. Aber da in solchen Situationen werde ich dann wieder eingefangen und dann frage ich mich, woher habe ich denn so einen Gedanken bekommen? Warum ist mir da ein Wort rausgerutscht, das ich hätte besser nicht gesagt? Es muss damit zusammenhängen, dass da im unsichtbaren Bereich ja, eben diese Burschen einem dann ab und zu mal so einen Gedanken wieder in den Kopf streuen, der einen dann zu veranlasst, was Böses zu sagen, was Unrechtes zu sagen, möglicherweise auch was Unnötiges zu tun. Ja, ihr Lieben, also der dritte Punkt, den wir hier aus dem Hebräerabschnitt lernen, Buße tun. Den Blick zurück auf Jesus. Der, Hebräer 12, Vers 2, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Ja, deshalb der Blick auf Jesus. Menschen enttäuschen und wir müssen uns immer wieder neu kalibrieren in unseren Gedanken. Es ist eigentlich, hat jemand mal so wunderschön gepredigt, unsere Gedankenwelt ist ein Schlachtfeld. Es geht eigentlich um die Eroberung unserer Gedanken. Auch schon bei den Jugendlichen. Dort versucht es, wenn ich jetzt mal mit dieser unsichtbaren Welt, mit dem Dämonen und mit dem Teufel, wenn ich das mal kurz erwähne, es geht tatsächlich darum, die Gedanken auch unserer Jugend zu erobern. Wie wird er das, wie macht er das? Mit Drogen? Mit Sex? Es gibt nichts, wie du am einfachsten junge Leute einfangen kannst. Genau durch diese Dinge. Und die Drogenabhängigsten sind nun mal, also die größte Anzahl derer, die mit Drogen zu tun haben, ist die Jugend. Und das ist einfach schlimm. Und warum? Weil hier die in den Gedanken am einfachsten eingedrungen wird, sie werden erobert und dann, ja, eroberte Gedanken weg von Gott, weg von Christus und hinein in das, was Satan verspricht. Und da steht am Ende der Tod. Unsere Bestimmung ist, das Leben zu bringen, das Leben auch in, ja, genau auch zu denen zu bringen, die dem Tod geweiht sind. Aber es ist nicht nur das, sondern auch dort Leben zu bringen, wo der Bruder oder die Schwester neben uns ist und einfach entmutigt ist, dass wir uns die Zeit nehmen, ihn anrufen, möglicherweise besuchen, mit ihm beten, aber auf jeden Fall mindestens für ihn beten oder für sie beten. Der Autor hat noch ein letztes Beispiel und damit möchte ich schließen. Dieses Wettrennen, das berühmte griechische Wettrennen, führt er hier an. Und es war so, er sagt, es geht um diesen Siegespreis, den zu erlangen. Und die klassische griechische Rennbahn war so circa 180 bis 200 Meter lang, kerzengerade. Und die Läufer richteten sich auf. Am Ende der Strecke, kerzengerade, saß hinten der Preisrichter bzw. der Wettkampfrichter und der hatte den Preis in der Hand. Und wir wissen heute, aber es war auch damals bekannt, wenn der Wettkämpfer den Blick wegrichtete zum Publikum oder wenn er verleitet war, auf seinen Nebenmann zu schauen, dann hat er sich einen großen Vorsprung oder möglicherweise einen Vorsprung oder er lag in der Gefahr, dass er einen Vorsprung verlor, dass er einen Vorteil verlor. Es konnte nur sichergestellt werden, dass er dort hinten am Ziel ankommt und den Preis gewinnt, wenn er kerzengerade geschaut hat und permanent im Blick den Richter. Dieser Gedanke soll auch hier durch den Hebräer weitergegeben werden, dass wir unseren Richter und den Siegespreis beide im Auge behalten, allem, was wir tun, allem, was wir planen. Dann gehen wir sicher, dass wir auch ankommen und den Siegespreis bekommen. Und auf Jesus zu schauen, das ist etwas, was im Alltag oftmals was abgenutzt wird. Ich bin so froh immer, wenn ich gerade von verschiedenen Leuten, bekommen wir ja SMS, wir bekommen WhatsApp, wir bekommen Videos. Ich habe heute früh ein Video bekommen von Valentina. Bei der Gelegenheit, sie hat mich mehrfach gebeten, ich soll euch alle ganz herzlich grüßen. Sie hat heute Nachtdienst, deswegen ist sie heute nicht da. Aber sie hat mir so ein Anbetungsvideo geschickt, einen wunderschönen Song. Und das zeigt mir, sie ist zwar allein, aber sie denkt an die Gemeinde, sie denkt an uns. Und es ist ihr wichtig, dass die Gemeinde gesegnet ist und dass sie empfängt. Und das ist was Schönes. Und das gebe ich gerne weiter. Und damit möchte ich schließen. Ihr Lieben, wir haben alle zu kämpfen, aber es gibt nicht nur Zeiten des Kampfes. Wir leben nicht dauernd auf einem Wettkampfkurs oder auf einer Rennbahn. Es gibt solche und solche Zeiten. Und wenn das Markus-Evangelium im Kapitel 1, Vers 15 sagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann ist das eine Wahrheit. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist da, aber es ist noch nicht vollendet. Das heißt, wir leben jetzt in einer Situation der Gnadenzeit, wo das Königreich begonnen hat, aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo dieses Königreich vollendet sein wird. Dann, wenn es vollendet sein wird, wird es keine Krankheiten mehr geben. Wir brauchen keinen Arzt mehr. Wir brauchen keinen Glauben mehr, dass Gott unser Arzt ist, der unsere Kinder uns selbst heilt. Es wird keine Schulden mehr geben. Es wird nichts mehr, was vom Minus ins Plus geführt werden muss. Es ist dann vollendet. Aber bis dahin leben wir im Königreich, aber noch nicht in seiner Vollendung. Aber weil wir bereits im Königreich sind, dürfen wir all das, was verheißen ist, annehmen. Und wir dürfen uns dessen erfreuen, was noch kommen wird, ihr Lieben. Und da möchte ich euch ermutigen. Bleibt dran und unterschätzt es nicht, jemand anders zu ermutigen, auch wenn dir selbst gar nicht danach ist. Es wird dein Leben berühren und dein Leben segnen. Ihr dürft die Augen schließen, ich möchte euch segnen, für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden einzelnen Zuhörer. Ich danke dir, Herr, für dein wunderbares Werk in uns und an uns und durch uns. Ich danke dir für die wunderbaren Zeugnisse, die wir hören durften, die letzten 2, 3 Wochen, Herr, und ich bin gespannt, was noch an Zeugnissen dazukommt. Ich möchte all denjenigen Mut zusprechen, die verzweifelt sind wegen ihrer Situation, ob es eine Berührung ist von dir als Arzt oder von dir als Versorger oder was auch immer. Von dir als Heiland, auch von zerrütteten Beziehungen. Ich möchte beten, Herr, dass wir nicht den Mut verlieren, sondern dass wir das beherzigen, was wir im Hebräer gelernt haben, an den Glaubenshelden, an ihrem Lebensläufen, Herr. Dass wir uns dessen erinnern, was du getan hast in unserem Leben. Dass wir vorausschauen und uns freuen auf die Erfüllung der Verheißungen und das, was noch kommt. Und dass wir unser Herz bußfertig halten. Jederzeit bereit, dort umzukehren, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, wo wir falsch lagen, falsch geredet, gehandelt haben. Das bitte ich dich in Jesu wunderbarem Namen. Für mich und für jeden Einzelnen von uns. Amen.